Hallo zusammen, Boris hier. Kurze Frage. Benutzt ihr in eurer Supply Chain eigentlich schon No-Code-Technologie? Und jetzt sag nicht ja, Fax und E-Mail sind bei uns Standard. Mit No-Code meine ich Plattformen, wo ihr selber Software konfigurieren und maßschneidern könnt, ohne programmieren zu müssen. Schön mit grafischer Benutzeroberfläche, Drag-and-Drop und so. Ich finde sowas ja mega spannend, denn Programmierer sind heute ja rar gesät und traditionelle Digitalisierungsprojekte sind immer teuer, die dauern lange und Software von der Stange passt oft nicht zu den Prozessen, die ja in jeder Supply Chain irgendwie anders sind. Das Problem ist nur, dass ich No-Code im Supply Chain-Bereich noch nicht überzeugend im Einsatz gesehen habe. Aber die Firma Lockward aus Hamburg hat da scheinbar richtig gute Fortschritte gemacht und die will ich mir mal genauer anschauen. Und zwar am 25. April. Da macht Lockward nämlich ein Webinar, in dem sie mir diese No-Code-Plattform mal live zeigen. Und da bin ich mal gespannt, ob ich als stolzer Nicht-Programmierer in der Lage wäre, einen Prozess wie zum Beispiel eine Transportbuchung selber zu automatisieren. Und ihr könnt dabei sein, wenn ich mir das Ganze mal genau anschaue und natürlich auch kritisch hinterfrage. Am 25. April um 11 Uhr geht's los. Anmelden könnt ihr euch unter bit.ly/lockward, also bit.ly/lockward, LOGWARD. bit.ly/lockward. Würde mich freuen, wenn viele von euch dabei sind. Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute habe ich Dr. Werner Kraus zu Gast, der die Abteilung Roboter und Assistenzsysteme beim Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA in Stuttgart leitet. Das IPA ist eine weltweit führende Institution, wenn es um die Erforschung und Entwicklung von Robotern für die Industrie und für die Logistik geht. Ich habe mit Werner über die Historie der Roboterentwicklung gesprochen, die beim IPA schon vor 50 Jahren begann, und natürlich auch über den neuesten Stand der Forschung und Entwicklung, der Greiftechnik, Bilderkennung, KI, und vor allem über das kommende Zeitalter der Automatisierung, in der sich die eingesetzte Robotertechnik selbst programmiert und nicht mehr per Hand programmiert werden muss. Aufregende Zeiten, die da auf uns zukommen. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf den Sponsor der heutigen Sendung, Wyferion. Wyferion ist der führende Anbieter für die automatisierte, kontaktlose Energieübertragung bei elektrobetriebenen Flurförderfahrzeugen wie AGVs und Gabelstaplern. Mit dem induktiven Ladesystem von Wyferion könnt ihr auf das manuelle Laden per Kabel bei euren Fahrzeugen verzichten und einen sicheren Rund-um-die-Uhr-Betrieb ermöglichen. Die Systeme von Wyferion sind besonders stark im Einsatz in der Intralogistik, in der Produktion, im Automotive-Bereich und im Maschinenbau. Wenn ihr also in der Logistik- und Produktionsplanung mit AGVs arbeitet, dann solltet ihr euch auf alle Fälle Wyferion mal näher anschauen. Denn mit induktivem Laden mit Wyferion könnt ihr die Kosten für ein AGV-Projekt locker um 32% senken und ihr benötigt in der Regel weniger Fahrzeuge. Wireless Charging ist die einfachste und sicherste Art der Energieübertragung und garantiert hohe Fahrzeugverfügbarkeit. Das Schnellladesystem von Wyferion ist obendrein auch noch 100% wartungsfrei. Was will man mehr? Also schaut mal vorbei unter www.wyferion.com. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. So, und jetzt kommt Dr. Werner Kraus vom Fraunhofer IPA. Viel Spaß. Hallo Werner, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Boris, freue mich auch sehr über unser Gespräch.
Werner, ich habe es gerade in meiner kurzen Einleitung erwähnt. Du leitest die Abteilung Roboter und Assistenzsysteme beim Fraunhofer IPA in Stuttgart. Kannst du vielleicht einmal ganz kurz als Einleitung so das Institut und eure Abteilung vorstellen, was ihr eigentlich genau macht?
Also die Robotik ist eigentlich die DNA des IPAs. Wir haben vor knapp 50 Jahren angefangen in der Robotik, damals auch bereits in der Handhabungstechnik. Es gab da die ersten Industrieroboter in den USA und die haben wir dann erstmalig dann auch nach Europa gebracht. Wir machen am Institut 1000 Industrieprojekte pro Jahr im Bereich Produktionstechnik, Automatisierung mit gut 1000 Mitarbeitern. Und die Robotik ist eigentlich immer das Bindeglied zwischen Roboter-Flansch und dem Kundenproblem. Weil an der Stelle ist ja immer die Systemintegration. Das heißt, ich muss entsprechende Werkzeuge entwickeln, Roboter programmieren, das Ganze sicher machen, Geschäftsmodelle entwickeln. Und das ist unser Themengebiet.
Und das seit 50 Jahren. Wie lange bist du schon dabei? Du hast auch deine gesamte Karriere dort verbracht, habe ich gesehen? Oder mehr
Richtig.
Oder weniger?
Ich bin jetzt seit 11 Jahren dabei.
Ja, du hast jetzt stark von Industrierobotern gesprochen. Wann ist denn das gesamte Wirkungsgebiet Logistik dazu gekommen? Das war ja nicht, ist ja nicht seit 50 Jahren, dass Roboter in der Logistik unterwegs sind. Das ist ein verhältnismäßig neues Phänomen. Wenn man es vergleicht mit Industrierobotern, wann fing das denn wirklich so ernsthaft an?
Also die prominenteste Realisierung ist vor 28 Jahren gewesen.
Und doch schon so lange her, okay. Aha.
Mit der Firma Wirth tatsächlich. Da war der damalige Gruppenleiter, glaube irgendwo in Osteuropa auf Motorradtour unterwegs, hat dann einen Anruf bekommen. Ich weiß nicht, wie das damals lief, gab noch kein Handy. Wirth hat angerufen, sie wollen jetzt das Palettieren automatisieren. Und das Thema war dort das Tetris, also das automatische Palettieren für 6 Kartongrößen. Das wurde vor 28 Jahren realisiert. Die Roboter haben jetzt bis dieses Jahr auch dort gearbeitet.
Okay, cool. Also, da war die Welt noch in Ordnung, da war noch die Herausforderung noch verhältnismäßig überschaubar, da war die Technologie wahrscheinlich noch etwas begrenzt oder einfacher, als sie heute ist. Was hat sich denn in den letzten 10, 11 Jahren, seitdem du beim IPA bist, dort in der Roboteranwendung in Logistik so getan? Gibt es da so große Meilensteine, die dir so einfallen, wenn du rückblickst?
Also ich war vor 3 Jahren bei Wirth mit dem Kollegen, der es damals realisiert hat von uns. Und der hat auch gesagt, schau mal, Werner, der Roboter da drüben, der macht noch exakt die Bewegung, wie ich sie vor über 20 Jahren programmiert habe. Und das ist ja quasi die Robotik, wie wir sie seit Jahrzehnten machen. Einmal programmiert und dann läuft sie 10, 20 Jahre durch. Wenn wir jetzt auch auf die Logimat schauen, sehen wir, dass wir jetzt den Sprung machen von festprogrammierten Robotern zu online programmierten Robotern. Das heißt, er macht auf Basis von Sensordaten immer neue Bewegungen, um dann zum Beispiel auch den Griff in die Kiste zu machen. Und man sieht es auch bei Wirth, also vor 28 Jahren haben wir Roboter implementiert, die End-of-Line palettieren. Und es hat über 20 Jahre gedauert, bis Wirth sich jetzt zum Griff in die Kiste durchgerungen hat, weil es einfach nochmal eine riesen Komplexität ist, nicht nur 6 Kartongrößen zu handhaben, sondern eben die ganze Variantenvielfalt abzubilden, die ich in einem Wirth-Lager eben auch vorfinde.
Ja, wohl bedacht, dass sie lange gewartet haben, weil die Technik einfach noch nicht so weit war. Ne? Vor 28 Jahren schon gar nicht und nicht mal vor 10 Jahren war die Greiftechnik so weit, dass man da ansatzweise irgendwie Erfolg mit haben konnte. Ne?
Ja, richtig. Also ja, wir haben ja auch das Thema Griff in die Kiste, bei uns ja auch ein Steckenpferd. Da haben wir auch vor 20 Jahren angefangen. Damals hat sich ein Mathematiker drum gekümmert, um die Objekterkennung. Das haben wir dann auch in der Produktion eingesetzt, um Maschinen zu beladen. Das ist eine zweistellige Anzahl von Robotern unterwegs. Und wenn wir jetzt seit 5 Jahren machen wir jetzt aber die Objekterkennung auch mit künstlicher Intelligenz, sodass wir nicht mehr einen Experten brauchen, um die Bauteile einzutrainieren, sondern es passiert alles in der Simulation.
Ja, und über diese ganzen Unterthemen wie Greiftechnik, Bildverarbeitung, KI und so weiter, können wir nachher noch mal ein bisschen im Detail einsteigen. Ja, vielleicht vorweg, du sagst, du warst gerade auf der Logimat. Was war so die aufregendsten Sachen, die du entdeckt hast? Irgendwie ein paar Sachen, die dich überrascht haben? Irgendwelche Highlights, die hängen geblieben sind?
Also mich hat es sehr gefreut, also viele Order-Picking-Roboter zu sehen. Dass sie jetzt auch langsam wirklich so reif sind für den praktischen Einsatz. Klar, die ganze Mobilität in allen Größenordnungen. Ich war auch echt begeistert, also von automatisierten Gabelstaplern, die aber auch schon ziemlich weit, also hier in die Höhe sind. Und auch wie das Thema, klar, der Roboter-Software auch mit aufgegriffen wurde.
Du hast eben schon mal so ein bisschen interessantes Konzept angedeutet, das so ein bisschen auch unser Oberthema heute sein soll, und zwar die Automatisierung der Automatisierung. Das heißt, du hast damals noch eine Situation gehabt, da hast du einmal einen Roboter programmiert, händisch sozusagen, manuell, und hast ihn dann irgendwie 10 Jahre durchlaufen lassen. Jetzt ergibt sich langsam ein anderes Bild. Wir kommen langsam in so eine Phase, wo die Roboter sich selber programmieren bzw. lernen und Künstliche Intelligenz eingesetzt wird und Bilderkennung und so weiter und diese Prozesse nicht mehr manuell angepasst werden müssen. Beschreibt doch mal, was ihr unter diesem Konzept Automatisierung der Automatisierung versteht und warum das momentan so heiß ist bei euch.
Also wenn wir mal zurückblicken auf die 50 Jahre Robotik am IPA, da sind über 150 Roboterprozesse entwickelt worden, also neue Roboterwerkzeuge. Und wir haben eigentlich, sprechen immer über dieselben Prozesse, also handhaben, greifen, montieren, bewegen. Das hat sich gar nicht verändert. Was sich eben jetzt verändert, ist wie die Art, wie wir die Roboter programmieren. Früher habe ich zehntausende Lines of Code schreiben müssen, damit der Roboter dann tatsächlich den Griff in die Kiste machen kann. Heute kann ich das automatisiert in der Simulation generieren. Das heißt, wir automatisieren an der Stelle die ganzen Engineering-Prozesse, also wie ich den Roboter entwerfe, wie ich ihn programmiere und wie ich ihn auch absichere. Gedanklich haben wir immer noch so einen Eisberg vor den Augen. Die Spitze des Eisbergs ist der eigentliche Roboter, X-Achs-Knickarm-Roboter, und der macht typischerweise nur 20-25% des ganzen Robotersystems aus. Unter der Wasseroberfläche verbergen sich dann eben auch die ganzen Themen, die du angesprochen hast, also Greiftechnik, Bildverarbeitung, die entsprechende Sensorik und vor allem auch die Programmierung. Und wenn wir wirklich Roboter in der Breite einsetzen wollen, müssen wir das ganze Thema der Systemintegration vereinfachen Und da kommt eben die Automatisierung ins Spiel.
Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen anfangen, über diese Grundlagentechnologien zu sprechen, die sich jetzt so langsam entwickeln und dem Ganzen nochmal so richtig Vorschub verleihen. Greiftechnik ist jetzt, das Stichwort ist jetzt mehrmals gefallen. Beschreib uns doch mal, was da neuester Stand der Technik ist, was heutzutage schon möglich ist, was in der Forschung ist und was auch total schon in der Logistik wirklich im Einsatz ist, in Bezug auf Greiftechnik. Das ist immer so ein Reizthema, wenn ich mit Leuten spreche, die sagen, ja super, ich kann meine Paletten bewegen, ich kann meine Kartons bewegen, aber wenn es um Each-Picking geht und um einzelne Objekte, dann kommt die Technik einfach an ihre Grenzen. Gib uns mal kurz einen Überblick darüber, wo Greiftechnik heutzutage eigentlich ist.
Also die Greiftechnik ist tatsächlich immer noch ein riesen Flaschenhals. Wenn man sich auch nochmal kurz zurückerinnert, der erste Industrieroboter, Puma hieß er, Programmable Universal Machine for Assembly, dessen Design hat sich eigentlich am menschlichen Arm orientiert. Und darauf ist quasi wirklich die Sechsachs-Kinematik entstanden, mit dem Ziel der Montage. Das heißt, man hat sich hier wirklich am Menschen orientiert. Jetzt im Bereich der Greiftechnik klappt es ja nicht so ganz. Die Roboterhände sind extrem teuer, kosten gern auch mal mehrere 10.000 Euro und sind in keinster Weise auch entsprechend dauerfest, dass die 10 Millionen Griffe auch aushalten. Das heißt, also an der Stelle ist wirklich noch ein Riesen-Pain. Ich sehe eigentlich zwei wesentliche Trends. Das eine ist, da hilft auch wiederum die KI. Die hilft tatsächlich vorzuschlagen, wo ich die Bauteile greifen kann. Wir haben ja eben die riesen Variantenvielfalt, zehntausende unterschiedliche Objekte. Und mit Hilfe der KI bin ich in der Lage, vorzuschlagen, wo kann ich das Bauteil erfolgreich greifen, wo nicht. Das heißt, auch hier fällt der Programmieraufwand weg. Und das ermöglicht es auch, dann doch auch mit einem Zweifingergreifer oder mit einem Sauggreifer schon relativ weit zu kommen und das Ganze auch entsprechend in der Verfügbarkeit, die für die Logistik interessant ist. Im Bereich jetzt der wirklich Greifer-Hardware ist, würde ich mal sagen, Kreativität gefragt. Mhm. Natürlich sehr spannend das ganze Thema Soft-Robotik, hier Formhand zum Beispiel mit einem wirklich einem flexiblen Greifer, der entsprechend robust ist und sich auf unterschiedliche Oberflächen dann auch einstellt. Äußerst spannendes Thema, auch Randthema, gibt es gerade ein neues Startup Robotextile, die beschäftigen sich damit, Textilien zu handhaben, um also auch in der Jeansproduktion zu automatisieren. Der Greifer zum Beispiel nutzt ein Klebeband. Ich kann mit diesem Klebeband dann mehrfach Objekte greifen. Wenn der nicht mehr klebt, dann habe ich quasi wie so ein Kassettenmagazin. Das heißt, ich drehe dann einfach das Klebeband weiter, habe dann wieder ein frisches Band, um wieder greifen zu können.
Ja, und im Vergleich zu dem, was ein menschlicher Arbeiter machen kann, ist aber so ein System noch weit hinten dran, hängt noch weit zurück oder sind die schon so weit, dass sie einen menschlichen Arbeiter das Wasser reichen können, beziehungsweise vielleicht sogar schon überlegen sind, in der Handhabung von solchen Textilien zum Beispiel?
Das ist jetzt soweit, dass es einen ersten Prototypen gibt, der dann auch bei C&A eingesetzt wird, in der Jeansproduktion. Mhm. Da geht es ja um das Resourcing nach Deutschland. Und es ist auch eben prozesssicher. Also das ist wirklich vielversprechend. Jetzt ein anderes Thema, was wir im IPA vorangetrieben haben, ist das Thema, wir haben ja auch offene Gebinde in der Logistik. Also denken wir eben an den typischen Joghurt-Tray. Kann ich von oben nicht saugen oder wenn ich ihn sauge, bleibt der Tray stehen. Und das hat ja vor 15 Jahren bereits den Auffallsgreifer motiviert, dass ich also von unten gegen das Objekt dranfahre, das dann leicht anhebe und das dann auf dem Förderband drauf wälze. Und diese Technologie ist jetzt auch in einem Startup, Premium Robotics, ist auch wiederum eine Ausgründung vom IPA. Und da sind jetzt auch erste Prototypenanlagen unterwegs.
Wo entsteht eigentlich da größtenteils die Innovation? Steht die in der Forschung, also bei euren Instituten zum Beispiel, entsteht die auch in der Industrie selber, machen die viel Forschung, entwickeln viel selber? Oder liegt es wirklich, ist der Schlüssel in der Zusammenarbeit?
Es ist definitiv die Zusammenarbeit, also ein klares Problemverständnis, was braucht der Markt, also wo ist quasi wirklich der Pain und das dann verbunden auch mit einem Technologie-Push, also um tatsächlich die neuen Technologien dann auch nutzen zu können, um diese Probleme zu lösen. Wir haben jetzt auch 11 Jahre Industrie 4.0 hinter uns, kann man ja sagen.
So lang ist der, so alt ist der Begriff auch schon, ne? Oh, Wahnsinn, die Zeit vergeht.
Also da ist eigentlich die Anekdote, dass unser Institutsleiter dann meinem Vorgänger, Teilungsleiter, gesagt hat, Herr Hegele, machen Sie sich bitte mal Gedanken zu Industrie 4.0, brauchen Use Cases. Gut, er hat sich dann umgedreht zu seinen Gruppenleitern, gesagt, hier, Industrie 4.0, macht euch Gedanken. Und damals auch das Thema schon der Navigation für mobile Roboter gehabt. Und aus diesem Impuls heraus, wir machen jetzt Industrie 4.0, ist dann die Cloud-Navigation entstanden. Das heißt, die vernetzte Navigation, dass die AGVs nicht mehr Einzelspieler sind, sondern frei navigieren und sich auch untereinander die Sensordaten austauschen, eine globale Karte erstellen, sodass die dann tatsächlich voneinander wissen, was der andere schon gesehen hat, entsprechend Staus vermeiden können. Und das Ganze ist dann 2015 realisiert worden bei Audi in der R8-Fertigung. Mhm. Da sind 20 AGVs unterwegs, die dann in der Endmontage den R8 fertigen. Und das war die Grundlage für die Ausgründung Node Robotics. Die sind ist ein Spin-off des E-Pass. Und die haben mittlerweile 650 AGVs bei BMW im Einsatz, oder AMR, autonome mobile Roboter, nämlich die Fahrzeuge von Idealworks.
Ja, okay, ja, so schließt sich der Kreis wieder. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, vielleicht nochmal zurück zum Thema Greiftechnik. Welche Art von Greiftechnik ist denn heute schon in Logistik eigentlich so Standard? Ist es schon Standard oder gibt es noch ganz, ganz viele Pilotprojekte und irgendwelche Versuche, aber so richtige Greiftechnik, die auch zuverlässig im Einsatz ist und auch kostendeckend arbeiten kann? Gibt es da schon Beispiele oder sind wir ein bisschen zu früh dran? Müssen wir ein bisschen warten?
Also der Universalgreifer ist sicherlich der heilige Gral. Ich meine, was muss der können? Er muss kostengünstig sein, dauerfest, um also Millionen von Zyklen zu schaffen. Und nächstes Thema, dann auch sehr robust die Bauteile greifen. Und ich kenne immer wieder Stories, wo dann plötzlich irgendwie Kaffeesäcke durch die Produktion durchfliegen, weil man es auch beim Saugen zum Beispiel dann mit Porositäten zu tun hat. Und wenn ich jetzt auch zurückdenke an Würth, die eben vor 28 Jahren dann auf das automatische Palettieren gegangen sind, da wurden dann extra die Kartons auch zugeklebt, damit sie per Vakuumgreifer robust auch vereinzelbar sind.
Du hast eben schon mal angedeutet, diese Bildverarbeitung und Bilderkennung spielt da eine entscheidende Rolle, auch im Zusammenspiel mit dieser Greiftechnik. Was ist da so neuester Standard in Bezug auf die Bilderkennung, also wie die Roboter ihre Umgebung erkennen können und auch Teile erkennen können und dann ihre Mechanismen oder ihre Vorgehensweise anpassen können an die jeweiligen Gegebenheiten, die sie aus den Bildern erkennen?
Also der ganze KI-Trend hat ja angefangen also mit Deep Learning über die ImageNet Challenge, wo es ja dann zum Klassifizieren von Bildern geht. Also was sehe ich da? Ist da ein Husky in dem Bild oder ist es eine Katze? Und da hat man ja gesehen, als da plötzlich Deep Learning kam, war innerhalb von dieser jährliche Challenge gewesen, hat man dann plötzlich Superhuman Performance geschafft. Der Mensch macht 5% Klassifizierungsfehler und mit den Deep Learning Ansätzen hat man das dann wirklich unterschritten. Und das war eigentlich der Startpunkt, wo das ganze Deep Learning eingeschlagen hat in die Bildverarbeitung.
Und da war es noch verhältnismäßig einfach, also Bilder erkennen, das ist nochmal so eine verhältnismäßig einfache Aufgabe für einen Computer, aber wenn es dann wirklich in die Umgebung im Lager geht und bewegende Echtzeitbilder und so weiter, ist es nochmal eine ganz andere Herausforderung.
Richtig, genau. Ja. Und da kommen genau die Themen, die du sagst, also die Echtzeitausführung. Also ich habe auch auf meinem Roboter jetzt nicht gerade ein super Machine Learning Cluster mit drauf, sondern irgendwelches Edge Computing. Auf mobilen Robotern habe ich auch nicht beliebig Batteriepower mit drauf. Und wir haben aber vor allem auch wiederum die ganze Vielfalt. Das heißt, wir haben Sensordateneinflüsse, wir haben nicht so viele Trainingsdaten wie jetzt irgendwie bei Suchmaschinen etc. pp. Ja. Von dem her ist derjenige eigentlich im Moment führend, der die beste Simulationsdaten hat, um also den Roboter in der Simulation zu trainieren und dann den Domain-Switch zu machen, also von der Simulation auf den realen Roboter, also Sim-to-Wheel. Und einer unserer Mitarbeiter war auch bei Premium Robotics zuständig für den Auffallsreifer, dort die Bildverarbeitung zu machen. Und der hat tatsächlich für jede einzelne Tray, also Joghurt vom Typ A, Twix-Packung vom Typ B, Feature Engineering machen müssen. Das heißt, eine Bildverarbeitung parametrisieren, damit der Roboter diesen Artikel erkennt, diesen Tray. Das heißt, da war also ein riesen Engineering-Aufwand mit drin, nicht wirtschaftlich. Und daraus ist eben jetzt auch die Simulationsgenerierung entstanden. Und wir sind eben jetzt in der Lage, Bauteile, Artikel mit dem Roboter direkt zu greifen, die der Roboter davor noch nie gesehen hat.
Ja, beschreib nochmal ein bisschen detaillierter, wie das genau funktioniert, diese Simulation, wo also eine Situation hast, wo der Roboter sozusagen eingesetzt wird und schon vorher gelernt hat, wie diese Objekte aussehen, ohne sie vorher in unter normalen, richtigen Real-World-Szenarien kennengelernt zu haben. Wie funktioniert das konkret? Wie macht man das?
Also ich baue Szenarien auf. In einem Fall, also wenn ich Chaos in der Kiste später habe, lasse ich die Bauteile in die Kiste reinregnen, kann man sagen. Erzeuge damit dann Trainingsdaten. Oder ich baue tatsächlich Paletten auf und habe virtuelle Sensoren, die dann das Foto aufnehmen. Ich lasse dann auch noch ein Sensorrauschen, lege ich noch mit drauf und kann darauf dann Objekterkennungsalgorithmen trainieren.
Okay, und das mache ich in so einer Art Versuchslabor oder so eine Art abgegrenzte Umgebung und ich muss die tatsächlichen Objekte benutzen, die auch dann wirklich im Einsatz sind? Oder wie geht das genau?
In einer virtuellen Trainingsumgebung, also Physics-Simulations. Ja. Ein Riesenpotenzial wird es auch noch geben Richtung Game Engines. Wenn man sich einfach mal schaut, also bei Ego-Shootern möglich ist, auch an Renderings, an Visualisierungen, das ist auch äußerst spannend, weil da kann ich ja natürlich auch mal einen Roboter durchlaufen lassen. ich nutze eben auch Physics Simulation, um zum Beispiel auch dann das Verhalten von einem Greifer zu simulieren. Und damit lernt der Roboter dann eben tatsächlich auch neue Strategien, wie er mit den Artikeln umzugehen hat.
Aber es klingt immer so stark wie die extreme Zukunftsmusik, ne? Wenn du das vergleichst, was du gerade beschreibst mit der virtuellen Umgebung und Algorithmen trainieren mit Bildverarbeitungsdaten und so weiter und so fort, dann kommst du in so ein typisches Logistik-Warehouse und da sieht alles komplett noch analog aus und gar nicht so, wie du beschreibst. Wie weit sind wir noch entfernt? Was muss passieren, damit wir wirklich diese Realität, die du beschreibst, tatsächlich in der Praxis sehen?
Also tatsächlich würde ich sagen, das Thema Greifen, aber mit den Verfahren im Wesentlichen im Griff. Mhm. Also da hat man auch auf der Logimat zahlreiche Anbieter gesehen, die es wirklich schon überzeugend hinbekommen haben, auch in vernünftigen Taktzeiten. Allerdings, wo hängt es im Moment, ist das Ablegen. Wenn ich das Bauteil einmal gegriffen habe, was ich natürlich leicht machen kann, ich kann es dann über die Kiste drüber halten, den Greifer öffnen, es in die Kiste reinfallen lassen. Aber ich habe beim Ablegen ja auch nochmal das Thema, also ich muss es ja dann quasi in den Karton einpacken. Ja. Und da wird für den Roboter wieder unglaublich schwierig. Also der Griff in die Kiste, kann man sagen, ist eigentlich fast gelöst. Griff zurück in die Kiste, also das Einpacken in die Kiste, in den Versandkarton, sehr schwierig. Es sind nämlich mehrere Themen. Das eine ist, es gibt sogenanntes modellfreies Greifen, bei dem sucht der Roboter nach Stellen auf der Oberfläche, wo er greifen kann. Er hat gelernt, hier ist eine schöne Oberfläche. Wenn ich da meinen Greifer draufsetze, habe ich sehr wahrscheinlich einen erfolgreichen Griff. Er weiß aber gar nicht, was da unten dran hängt. Also da kann dann quasi ein kleiner Artikel dranhängen, sage ich mal ein Brillenetui, aber es kann auch eine ganze Schachtel dranhängen. So, er zieht dieses Objekt dann raus aus der Kiste. Und wenn es jetzt quasi beim Ablegen geht, weiß er natürlich gar nicht, wie tief er jetzt fahren muss, um einerseits nicht zu kollidieren mit der Umgebung, andererseits das schön dann auch einzufällen in den Versandkarton. Zum Beispiel die ersten Realisierungsversuche haben deswegen immer nur das erste Objekt in den Versandkarton reingelegt, wo man von einem leeren Karton ausgehen kann, um halt dieses Tetris im Versandkarton dann zu vermeiden.
Ja, das sind all die Sachen, die man einfach als menschlicher Arbeiter sind einfach vorausgesetzt. Ich gucke rein in den Karton, sehe, was drin ist, habe meine Hand, kann das rausnehmen, weiß, wie schwer ich das handhaben muss, ob ich da zudrücken kann oder einfach ein bisschen vorsichtiger sein muss. Ich weiß genau, was schon im Karton ist, kann das da einfügen. Dass Roboter da auf dieses Niveau kommen, ist dann ein bisschen hin, würde ich sagen, oder? Oder schätze ich das falsch ein? Oder wie schätzt du es ein? Wie weit sind wir davon entfernt, dass Roboter diese Arbeit genauso gut nachmachen können und dann vor allem auch schneller und zuverlässiger, weniger fehleranfällig und vor allem auch zu Kosten, die vergleichbar oder noch besser sind? Ich stelle mir vor allem auch so eine Situation, wenn ich in Amazon zum Beispiel bin und ich habe buchstäblich Millionen von verschiedenen Teilen, die ich in Kisten und in Boxen kommissionieren und verschicken muss. Riesengroße Herausforderung, oder?
Also im Moment wechselt ja das Narrativ in der Robotik-Automatisierung. Wir haben jetzt in den letzten Jahrzehnten immer Business Cases gerechnet in der Form, okay, ich habe einen manuellen Prozess, ich habe da einen Mitarbeiter, der macht den, ich habe entsprechend Personalkosten. Wenn ich einen Roboter hinstelle, kann ich den dann amortisieren, ROI kleiner 2 Jahre, okay, wird realisiert. Im Moment ändert sich das Narrativ darin, ich habe gar keine Mitarbeiter, ich kann zahlen, was ich will, ich finde den Mitarbeiter gar nicht, der kommissioniert. Und also von dem her haben wir dort wirklich sehr gute Voraussetzungen für mehr Automatisierung. Und man will natürlich auch, offen gesagt, sagen wir, die Abhängigkeit von der Belegschaft etwas entkoppeln. Und gleichzeitig brauche ich natürlich auch unglaublich viele Mitarbeiter, gerade im vierten Quartal, wenn es dann aufs Weihnachtsgeschäft
zugeht. Ja.
Also das Thema also Superhuman Performance, also dass ich auf Peakzeiten komme, besser wie der Mensch, wird wirklich noch lange dauern. Ob man es je in allen Fällen schafft, weiß ich nicht, weil der Mensch einfach auch solche Tricks hat. Wenn er sieht, ich muss 3 Schraubenpackungen aus der Kiste rausnehmen, dann packt er halt 3 Stück auf einmal, während der Roboter jede Packung einzeln verfährt. Aber nichtsdestotrotz, die eigentliche Challenge liegt eigentlich in den Programmieraufwendungen und in der Zeit, die ich brauche, den Roboter anzulernen. Wir hatten auch ein spannendes Projekt bei Avato. Da waren auch, also im Bereich Xbox, PlayStation, dann vorbereiten für den europäischen Markt. Das heißt, ich muss die kurz auspacken, muss die passenden Spiele reinmachen, die europäische Stromversorgung und entsprechende Bedienungsanleitung in der Landessprache packe ich rein, dann mache ich den Karton wieder zu und es wird wieder verpackt. Super einfache Aufgaben für einen Roboter. Aber der Punkt ist, dass die Aufträge relativ kurzfristig kommen und auch nicht allzu lang laufen. Und in dem Moment, wo Avato weiß, da kommt jetzt der Auftrag wieder von Sony, diese Vorlaufzeit reicht nicht, um Roboter zu beschaffen, sie zu installieren uns in Betrieb zu nehmen.
Hm. Und da ist dann doch noch einfacher, eben einfach die Belegschaft, eben ein paar Leiharbeiter dazunehmen oder irgendwie eine Schicht mehr zu fahren. Das ist dann wesentlich flexibler, als anzufangen, die ganze Roboterflotte da anzupassen. Ja. Wie sind überhaupt die Schnittstelle aus? Wenn ich jetzt die Zeit hätte, habe ich jetzt ein paar Tage mehr Zeit, was muss ich dann machen? Wie programmiere ich diese Roboter neu? Und wie kommen wir dann zu einer Situation, nochmal zurück zu diesem Automatisierung, der Automatisierung, wo das alles automatisch funktioniert und da keiner mehr, kein Programmierer mehr manuell Hand anlegen muss sozusagen?
Also dahinter brauche ich natürlich die Modelle. Das ist PPR, Produkt, Prozess, Ressource. Mhm. Also Produkt, also sprich meine Artikel, die ich kommissionieren möchte. Da brauche ich schon mal eine Vorstellung, was ist eigentlich mein Spektrum, Größe, Gewicht, auch Beschaffenheit der Oberflächen. Prozess heißt zum Beispiel die Bin-Picking-Skills, die ich brauche für den Griff in die Kiste mit der Bildverarbeitung und dann auch die Skills für den Griff zurück in die Kiste, vielleicht dann auch kombiniert mit einem 3D-Tetris. Dort nutzen wir jetzt auch Reinforcement Learning, damit der Roboter dann auch selber Strategien findet, wie er dann in der Kiste dann auch sich Platz schafft, wie der Mensch halt auch. Er sieht, mit ein bisschen Schwung hat es dann doch noch Platz. Und Ressourcen, welche Roboter brauche ich, welche Fördertechnik, welche AMRs und so weiter. Und auf der Basis mache ich im Sinne der Automatisierung eine automatisierte Layout-Generierung. Das ist also ganz spannend. Als Physiker, Ingenieur kennt man ja Federmasse-Dämpfer-Systeme, die sich in einen Gleichgewichtszustand dann einschwingen. Und das ist quasi, liegt dem auch zugrunde. Das heißt, ich habe hier meine Halle vor mir. Die kann, im Greenfield ist sie noch komplett leer. Im Brownfield habe ich da auch schon mal bestehende Infrastrukturen mit drin. Und da schmeiße ich jetzt diese Ressourcen virtuell mit rein und schalte quasi mein Federmasse-Dämpfer-System an. So, und dann schwingen sich die Ressourcen ein, also da kommt dann die Fördertechnik, kommt an die Stelle, dann stellt man fest, da muss der Roboter hin, hier habe ich noch einen Verfahrweg für meine Gabelstapler, hier brauche ich Sicherheitsabstände für den Roboter, da müssen der Werker noch mit hin und auf der Basis generiere ich dann also einen Vorschlag, wie ich diese Ressourcen anordne.
Das Stichwort Sicherheitsabstand noch mal eben ganz kurz eingehakt, ist ein wichtiger. Ist denn überhaupt geplant? Sind diese Systeme so konzipiert, dass sie auf absehbare Zeit gemeinsam mit Menschen im Lager zusammenarbeiten? Oder sind die so konzipiert, dass sie im Prinzip auch alleine arbeiten müssen, weil es zu gefährlich wäre, wenn ein Arbeiter in der Nähe steht und der Arm sich da um sich greift und schwingt? Wie sind die konzipiert, diese Systeme?
Also es wird, ich behaupte mal, überwiegend wirklich auf eine Vollautomatisierung rauslaufen. Und es ist auch äußerst attraktiv, auch für AMRs, davon auszugehen, dass in den Bereich einfach gar kein Mensch reinläuft, weil ich natürlich dann in der Sicherheitstechnik massive Einsparungen mache. Klar. Anstatt halt einen Safety-Laser-Scanner, einen einfachen LiDAR nutze, der halt für meine Navigation ausreicht. Wenn wir jetzt im Bereich Greiftechnik reinschauen, es wird auf kurz über lang auch sichere 3D-Sensoren geben, die dann auch zugelassen sind, die also den Menschen erkennen, dann sprechen wir über Koexistenz. Das heißt, ich kann die Schutzzäune weglassen, der Roboter fährt Full Speed, wenn kein Mensch in der Gegend ist. Wenn ein Mensch kommt, erkennt er den sicher, hält an, weicht aus, kann aber auf jeden Fall weiterarbeiten. Wir hatten ja vorher das Thema der Greiftechnik schon mal angesprochen. In der Risikobeurteilung ist aber immer noch ein Faktor mit drin, dass Artikel auch sich vom Greifer lösen und die dann durch die Gegend fliegen. Und das kann natürlich einen 3D-Sensor nicht abfangen. Und das ist halt auch eine Funktion von einem Schutzzaun, sich lösende Bauteile aufzufangen.
Was alles für Herausforderungen gibt, Wahnsinn, ja.
Und aber das ist also den Punkt, den du ansprichst mit der Sicherheitstechnik, ist ein weiterer wesentlicher Punkt, der halt auch mit viel Expertenaufwand verbunden ist, nämlich genau diese Risiken einschätzen zu können und sagen, dieses Risiko ist jetzt überschaubar, okay, wenn da meine Wattebällchen durch die Gegend fliegen, passt. Aber wenn jetzt da die Kaffeesäcke durch die Gegend fliegen, ist es nicht mehr akzeptabel. Auch das unterstützen wir über Computer-Aided Risk Assessment, CARA. Das heißt, wir machen in der Simulation wiederum, haben wir den Roboter am Laufen und dann haben wir Menschmodelle. Der Mensch macht Penetration-Tests. Also er guckt, ob er einen Weg findet, die Sicherheitstechnik zu umgehen und in den Roboter reinzukommen. Und auf der Basis bekomme ich dann eine Aussage, ob die Sicherheitstechnik ausreichend ist für den Roboter oder ob ich zum Beispiel nochmal einen Laserscanner brauche, einen Schutzzaun.
Mit allem, was du jetzt so gerade beschreibst, wie diese Zukunft aussehen könnte, stellt sich mir die Frage, wie das die Herausforderung des Personals ändert, die vor Ort da mit diesen Systemen arbeiten müssen. Also in der Vergangenheit habe ich irgendwie, das Aufwendigste, was ich hatte, war ein Handscanner oder ein Gabelstapler und jeder wusste damit umzugehen und konnte die bedienen und so weiter. Jetzt habe ich diese hochkomplexen Systeme, die zum Teil noch selber programmiert werden müssen oder sich selbst programmieren. Was sind das in Zukunft für Leute, die in so einem Warehouse arbeiten müssen, um gemeinsam erfolgreich mit solchen Systemen arbeiten zu können? Da werden sich die Anforderungen völlig ändern. Und wie kommen wir dahin, dass die Leute auch wirklich diese Sachen bedienen können? Also oder musst du dann irgendwie, keine Ahnung, eine ganze Batterie, eine ganze Armee von neuen Programmierern einstellen oder Leute, die, keine Ahnung, mit sehr, sehr hohen Gehältern auf plötzlich da, also du weißt, was ich sagen will, ne? Das ist eine neue Herausforderung.
Ja. Also ich behaupte mal, dass es genau dieselben Mitarbeiter sind, die wir dort finden werden. Denn sie werden einerseits lernen, mit dem System umzugehen. Wenn ich mir jetzt einfach anschaue, jetzt der 13. Generation des iPhones, das ist ja auch eine Komplexität auf uns zugekommen, die ich aber wirklich in 13 Generationen habe ich mich daran gewöhnt, wie ich mit dem System umgehe. Und dasselbe gilt ja auch zu Hause beim Staubsaugerroboter. Der ist ja auch so einfach zu bedienen, dass der wirklich von jedermann auch beherrschbar ist. Wir sprechen ja da von der Demokratisierung der Robotik, dass eben Robotik nicht nur den großen Unternehmen oder Automobilern vorbehalten ist, sondern dass tatsächlich jedermann Roboter bedienen und nutzen kann, weil sie eben einfach zu bedienen sind. Du hast auch das Thema Handscanner angesprochen. Das ist auch eine ganz tolle Geschichte, weil das geht eben auch auf die Integrationschallenge, die ja vor uns steht. Wir haben ja irgendwie immer tolle Insellösungen, irgendwelche Roboter, die können greifen und so weiter. Aber da kommen wir halt wirklich vor Ort und stellen fest, okay, ich habe hier Handscanner. Und woher weiß der Roboter überhaupt, was er tun soll? Und ich fand an der Stelle die Übernahme von Fetch Robotics durch Sipua äußerst spannend letztes Jahr. Die haben ja, Fetch ist eigentlich auch noch ein relativ junges Unternehmen von der Melanie Weiss geführt. Und die haben anfangs auch angefangen, Roboter mit Armen anzubieten. Relativ komplex aus genannten Gründen, die wir vorher diskutieren, also Greiftechnik, Sicherheitstechnik, Geschwindigkeit der Roboter. Und Melanie hat eigentlich den Arm weggelassen, hat also nur noch EMRs gemacht, die Materialfluss machen. Dann das Thema, was wir auch diskutiert haben. Ich weiß gar nicht, wann mein Auftrag kommt. Also ich muss sehr schnell Roboterflotten haben. Dann kann es auch sein, ich musste wieder loswerden. Stichwort Flexibilität. Das adressiert sie über Robot as a Service. Also ich kaufe den Roboter nicht, ich miete ihn oder ich habe mir den Transport as a Service. Und wenn man jetzt noch guckt, wie das dann mit Zebra gelaufen ist, das fand ich ein ziemlich kluger Schachzug, weil Zebra weiß beim Handscanner, die sind ja schon in der Logistik unterwegs, beim Scannen wissen wir genau, was ist eigentlich jetzt der Auftrag für den Roboter. Durch die Vernetzung ist Zebra jetzt in der Lage, halt ja nicht den Menschen zu beauftragen, sondern das dann an den Roboter dann zu transferieren. Und Fetch hat damit von heute auf morgen den Fuß in der Tür, auch an die Daten zu kommen, die notwendig sind, die Roboter zu betreiben. Diese Symbiose war eigentlich für mich auch ausschlaggebend, dass die Bewertung relativ hoch ausgefallen ist. 300 Millionen US-Dollar.
Ja, in der Tat. Also wenn du dir vorstellst, dass jetzt auch nochmal eine ganz, ganz neue Generation von Greifrobotern und Armees von irgendwelchen automatisierten Fahrzeugen da durchfahren, wie stelle ich sicher, dass alles miteinander kommunizieren kann? Da gibt es einige Initiativen, ich denke mal bei AMRs gibt es den VDA 5050 Standard und so weiter. Das ist, was gibt es noch für Herausforderungen beim Thema Standardisierung und bei der Herausforderung einfach, dass die Systeme zusammenarbeiten können, dass die gemeinsame Datentransfers gewährleisten können. Was für Standards sind noch notwendig und was haben wir vielleicht schon an Standards, die sinnvoll sind?
Im Bereich Roboter Software haben wir seit über 10 Jahren eine Open-Source-Initiative, Robot Operating System, ROS, wo sich die Geister ziemlich scheiden, muss ich offen sagen. Es gibt Leute, die sagen, auf keinen Fall ROS, ist nicht stabil für mich. Gleichzeitig Melanie Weiss zum Beispiel, Fetch schwört auf ROS. Und da sind wirklich ganze Geschäftsmodelle auf Basis von ROS entstanden. Und das ermöglicht dann gleichzeitig auch wiederum eine Standardisierung in meinen Produktentwicklungszyklen für das ganze Software-Engineering. Ich kann einerseits Open-Source-Bibliotheken einbinden. Andererseits ist klar, wenn jemand einen anderen Roboter ROS nutzt, bin ich auch sehr schnell hier mit drauf. Und wir stehen eigentlich vor einer Standardisierung, ähnlich wie quasi wir es bei den Smartphones erlebt haben. Dass wir halt spezifische, dedizierte Hardware haben von unterschiedlichen Herstellern, aber ähnlich dann auch wie ein Android dasselbe Betriebssystem auf den Robotern haben.
Ja.
Und das ist, glaube ich, unausweichlich, weil wir, Stichwort Fachkräftemangel, das uns gar nicht mehr leisten können oder die Ingenieure, als Softwareentwickler gar nicht finden, dass jeder hier seine eigene Suppe kochen kann.
Ja, und solche Systeme sind bereits in Entwicklung, also das ROS angesprochen, Open Source. Gibt's vergleichbare, konkurrierende, proprietäre Plattformen?
Also zum Beispiel ist auch Google an so einem Ansatz dran, würde ich behaupten. Also da gibt es ja die Ausgründung Intrinsic, die war ja bei Google X, die sich um Roboter-Software kümmert. Und das wird ein proprietäres Produkt sein. Also kann man sich auf der Homepage mal auch anschauen, was da passiert. Also das ist eine der Initiativen in die Richtung.
Und da hast du ja auch die Situation, dass irgendwie alle Hardwarehersteller, sei es nun, keine Ahnung, Six River Systems, Grey Orange, Locus Robotics, die diese ganzen Roboter machen, die in der Intralogistik unterwegs sind, irgendwie auch ihr eigenes Betriebssystem haben, beziehungsweise den Anspruch haben, eine Plattform zu haben, wo du auch andere Hardware mit einbinden kannst. Da in die Richtung gehen momentan irgendwie alle, oder? Habe ich das Gefühl?
Ja, also diese Story, muss ich sagen, hängt langsam echt zum Hals raus.
Ja, erzähl mir mehr darüber. Jetzt wird's interessant.
Ja, das ist immer dasselbe. Ja, wir haben eine offene Plattform, wir laden alle anderen mit ein. Der Punkt ist, es ist halt eine Riesenangst im Markt mit drin, weil halt klar ist, derjenige, der das Frontend hat, der die oberste Schicht der Software hat, ist an den Daten dran und hat am Ende auch die Hoheit über das ganze System. Daher sperren sich halt sehr viele Anbieter sich wirklich zu öffnen. Für mich eines der schönsten Erlebnisse, weil wir halt auch das Thema Industrie 4.0, was wir vorher diskutiert haben, dann haben wir da auch am IPA uns auch mit einer Cloud-Plattform auch beschäftigt. Und es gab dann aber auch ein anderes Team, die sich auch das Thema Industrie 4.0 angeschaut haben, in Richtung Prozessoptimierung. Die haben dann gesagt, das mit den Cloud und so weiter, Daten, das ist uns alles zu kompliziert. Wir gehen direkt an die Anlagen dran, und zwar an die SPS. Die ziehen die Daten, hängen ihre Festplatte 24 Stunden an die SPS an, beobachten also, wie die Automatisierungstechnik funktioniert, nehmen die Daten nach Hause und lassen dann die KI drüber laufen.
Okay.
Und suchen nach den Korrelationen in den Daten. Also wie hängen die Variablen zusammen und leiten da Optimierungspotenziale mit ab.
Das klingt nach einem sehr unskalierbaren Prozess, dass ich irgendwie irgendeine Hardware irgendwo anschließen muss, mit nach Hause nehmen muss, analysieren muss. Ich meine, da ist doch eine Cloud um viele, viele Längen voraus, die das Ganze in Echtzeit machen kann, ohne Integration, ohne irgendwelche manuelle Verbindung, oder verpasse ich da irgendwas?
Ja, das ist sicher. Also auf dem Long Run ist es nicht, ist natürlich die Cloud attraktiver, aber im Short Run ist die Technologie ist daraus geboren worden, dass wir hier Experten haben, die schauen sich zum Beispiel auch einen Greifer an, eine Automatisierungsanlage, und die sagen, dieser Problematikzylinder da drüben, der läuft zu langsam. Das ist irgendeine Todzeit mit drin. Die haben also ein geschultes Auge zu erkennen, wo noch Potenziale drin stecken, die Zackzeit zu erhöhen. Und diesen Experten können wir jetzt über die KI machen. Und daraus ist auch ein Spin-off entstanden, die heißen Plus 10, denn die holen im Schnitt 10% Produktivität raus aus Anlagen. Mhm. Und die sind äußerst erfolgreich im Markt. Ich glaube, die Story lautet, wenn sie eine elektrische Zahnbürste haben, dann ist die sehr wahrscheinlich für ein Plus 10 in der Produktion optimiert worden. Gerade im Bereich so Spritzgussmaschinen zum Beispiel.
Okay. Interessant, also, was es hier alles gibt.
Das ist, okay. Also daher bin ich hier durchaus echt ein großer Fan auch von lokalen Lösungen oder auch Fruitcore Robotics beispielsweise. Die haben Remote-Support für ihre Roboter, für den Mittelstand. Die haben das Thema auch umgangen, der Cloud-Anbindung. Die haben einfach ein 5G-Modem in ihren Robotern drin. Und wenn der Kunde zustimmt, komme ich halt dann auch über das 5G-Modem auf den Roboter drauf, kann remote die Roboterprogramme anschauen und auch Predictive Maintenance machen.
Interessant. Wir haben jetzt ganz, ganz viel über Zukunftstechnologien und so Zukunftsmusik gesprochen. Was sind denn aus deiner Sicht so ein paar Anwendungen, mit denen du vertraut bist, also Roboter oder Automatisierungstechnik, die sehr, sehr gut funktionieren, die solide sind, die erschwinglich sind, die aber deiner Meinung nach unterbewertet sind, die nicht so im Einsatz sind, wie sie eigentlich im Einsatz sein müssen. So Low-Hanging Fruit, die man abgreifen kann, die man jetzt schon einsetzen kann, die aber aus deiner Sicht irgendwie noch ein bisschen unterbewertet ist und noch nicht so weit im Einsatz ist, wie du es dir gerne wünschen würdest.
Also Low-Hanging Fruits in der Robotik, die ich sehe, meine Antwort ist verblüfft wahrscheinlich gleich.
Mhm. Das ist immer gut.
Man nehme Roboter. Lieber
besser eine verblüffende Antwort zu haben, als eine Antwort, die man schon tausendmal gehört hat.
Unterschätzt ist, man nehme Roboter, Anwendungen, behalte die Sensorik und KI und Bildverarbeitung, lässt aber den Roboter weg.
Also ich baue. Das musst du näher erklären, wie kann das funktionieren?
Also statt Robotersysteme nutze ich Assistenzsysteme, baue ich Assistenzsysteme daraus. Noch ein Beispiel aus der Produktion. Also Thema hier Griff in die Kiste haben wir jetzt schon, zieht sich ja wie ein roter Faden durch unser Gespräch. Das, haben wir auch mit Trumpf gemacht, um Blechteile zu handhaben. Also sehr dünne Bleche, die spiegeln, auch in der Variantenvielfalt sehr flexibel, also von ganz kleinen Blechen, Briefmarken groß, bis dann irgendwie Kanten von einem ganzen Meter. Damit konnten wir den Griff in die Kiste auch noch nicht prozesssicher realisieren. Was aber dann daraus entstanden ist, wir haben festgestellt, das eigentliche Problem des Menschen ist, wenn das Blechstück greift, er weiß nicht, zu welchem Auftrag das gehört. Und an der Stelle haben wir dann die Bildverarbeitung genommen vom Griff in die Kiste, haben erkannt, welches Blechstück der Mensch gegriffen hat, Und dann geht es ähnlich wie bei einem Pick-by-Light-System an der richtigen Stelle das Licht an zum passenden Auftrag. Mhm. Und dadurch ist ein Sorting-Guide entstanden, dass den Menschen jetzt beim manuellen Absortieren der Bleche unterstützt, die Bleche im richtigen Auftrag zuzuordnen. Und das ist eigentlich eine Robotertechnologie, wo man einfach aber die Handhabung dem Menschen überlässt.
Auch nicht schlecht, ja.
Mhm. Und das jetzt hier in der Logistik gibt es ein ähnliches schönes Beispiel mit dem Lastenfahrrad von der E-Bike. Gab es im Handelsblatt letztes Jahr einen schönen Artikel, warum eigentlich diese Last-Mile-Delivery-Robots nicht zum Fliegen kommen. Weil die halt ein Riesenproblem haben. Also man sieht das Starship und so weiter, die fahren dann ein Paket
dann und vor die Haustür. Mit zum Fliegen kommen meinst du nicht tatsächlich fliegen buchstäblich im Sinne von Drohnen, sondern fliegen im Sinne von, dass die größere Akzeptanz finden. Genau, okay. Ja. Nur zum Verständnis.
Richtig, ja. Ja, eventuell ist es Fliegen eine Lösung, aber der Punkt ist hier auch die letzten Meter bis zur Haustür. Da habe ich irgendwelche, vielleicht ein Gartentor, es ist vielleicht auch niemand zu Hause, der es dann übernimmt. Also das ist wirklich unglaublich schwierig. Es gibt erste Ansätze, die ich sehr schön fand von SEW im EVOL-Campus. Kommt man auch auf der Hannover-Messe sehen. Die es in einem Quartier implementieren. Aber der Mensch ist mit dem E-Bike nochmal deutlich produktiver geworden. Und das E-Bike gibt dem Menschen natürlich eine Navigation, also auch eine Informationsassistenz, wo muss ich hinfahren, und auch eine Kraftunterstützung. Mhm. Aber der Mensch sitzt im Fahrersitz, eindeutig. Und eigentlich ist das E-Bike der perfekte Cobot, perfekter Roboter, weil er unterstützt den Menschen optimal. Ich kenne wirklich sehr anderes, weiteres Beispiel aus der Forschung. Eines der Projekte, da ging es um das SenseHand. Das war inspiriert von einem Golfhandschuh, der Drucksensoren in den Fingern hat und das Handicap verbessert, indem er dem Golfspieler ein Feedback gibt, wenn er verkrampft. Dann sehe ich das in den Drucksensoren und dann piept der Handschuh. Mhm. Der Handschuh kriegt man nämlich für 50 US-Dollar. Und das war eine Idee, die wir mit Schmalz hatten, weil wir gesehen haben, Mensch, wenn ich diesen Handschuh nutze, dann weiß ich ja schon mal, wie jetzt der Logistiker das Bauteil greift. Und jetzt bräuchte ich noch den Roboter oder einen Seilzug, um dann eine Kraftunterstützung zu geben, um einen beim Kommissionieren zu unterstützen. Und daraus ist dann auch ein größeres BMBF-Projekt entstanden, SenseHand, wo wir dann diesen Golfhandschuh weiterentwickelt haben für die Anwendung, also für die Anforderungen, die wir in der Logistik brauchen. Also hier verschleißfest, entsprechend rutschfest, verschiedene Größen. Und dann aber auch noch ein Seilzug, der ähnlich angelehnt war von Gebhardt, der EcoPick. Den hat man vor 6, 7, 8 Jahren auf der Logimat gesehen, der beim Kommissionieren unterstützt, der aber riesen Akzeptanzprobleme hatte. Ich habe mal sowas gehört, hier Augsburger Puppenkiste wurde der genannt.
Okay.
Naja, aber jetzt in unserem Projekt haben wir dann auch in 3 Jahren diesen super Handschuhe entwickelt mit Textilinstitut und einen Seilzug, alles wunderbar. Aber es war am Ende auch, es war besser wie der EcoPick von der Usability, aber man hat sich immer noch nicht wohlgefühlt als Mensch, immer noch gefesselt an das System. Und auch hier gilt dasselbe, Roboter weglassen ohne den Seilzug. Gab es zur selben Zeit dann ProGlav, Startup aus München mit BMW zusammen. Ja. Die haben eigentlich sensorseitig ähnliche Technologien verfolgt wie wir, aber haben halt die Aktorik weggelassen. Und die sind ja auch erfolgreich im Markt.
Mega spannend, was das ist, ein riesengroßes Spielwiese. Muss Spaß machen, dein Job damit, welchen Sachen du dich da beschäftigst und was du ausprobieren kannst und wo du vor allem auch Ideen aus anderen Feldern mit aufgreifen kannst, anwenden kannst. Wie ist eigentlich normalerweise so die Zusammenarbeit mit euch und der Praxis? Ich meine, eine der Kernthemen auch bei euch, beim Fraunhofer, diese anwendergeprägte Forschung, also nicht irgendwie im stillen Kämmerlein, im Elfenbeinturm, sondern praxisrelevant. Wie ist normalerweise Zusammenarbeit? Wenn jetzt jemand zugehört hat, dachte, ja, ich mit den Leuten habe ich mal Lust zusammenzuarbeiten, das sind coole Ideen, wir wollen was Innovatives stemmen und wir haben ein Problem. Wie ist die Vorgehensweise und wie arbeitet normalerweise mit solchen Unternehmen zusammen?
Ja, das macht wirklich Freude, hier am IPA zu arbeiten.
Man merkt's.
Und wir haben da vor ein paar Jahren auch ein neues Modell erfunden, weil wenn man sich mal so ein typisches Forschungsprojekt anschaut, habe ich ja immer einen Arbeitsplan und das Arbeitspaket 1, Use Case Definition, Anforderungsaufnahme. So, da wird also während der Antragsphase sich ein Use Case überlegt, der dann die Reviewer begeistert. Und dann gibt es meistens noch so ein Arbeitspaket 5 und 6. Das ist dann so in den letzten 6 Monaten des Projekts Validierung mit dem Endkunden. Und dazwischen liegen irgendwie 2 Jahre Forschung, wo relativ wenig Interaktion mit der Praxis auch entsteht. Und da kommt halt am Ende irgendwas raus, was manchmal trifft, manchmal auch nicht. Und wir haben das umgedreht. Wir haben bei uns Arbeitspaket 1, Anwendungsfälle aus der Praxis. Wir haben einen Innovationstrichter aufgebaut. Der startet mit einem Open Lab Day. Da laden wir Logistiker, die Industrie zu uns ein. Die schauen sich die kompletten Exponate an. Wir hatten gerade gestern den Open Lab Day. Wir hatten 13 Exponate. Man lässt sich inspirieren. Und die Unternehmen haben die Möglichkeit, sich für einen sogenannten Quick Check zu bewerben. Das sind geförderte Machbarkeitsuntersuchungen, bei dem die Idee aus der Praxis kommt oder sagt, wow, super, ich habe hier diesen Roboter gesehen, der handhabt hier Kisten. Klappt das zum Beispiel jetzt auch mit Bierkisten beispielsweise? Und ich habe da auch einen Use Case. So, da haben wir in den letzten Jahren mehrere hundert Ideen eingesammelt aus der Praxis und haben mittlerweile über 100 Quick Checks durchgeführt. Von diesen Quick Checks, 100 Stück, geht es dann weiter. Die besten Ideen kommen dann in sogenannte Exploring Projects. Das heißt, da gibt es also nochmal eine Stufe, wo man, also ein Quality Gate, wo man schaut, okay, hat die ein Skalierungspotenzial, findet man eine Anwendung, einen Realisierungspartner. Dann von dort geht es dann weiter in die Exploring Projects und von da dann auch in die Demonstratoren. Und wir haben halt damit zum Beispiel jetzt im KI-Fortschrittszentrum innerhalb von weniger als 3 Jahren mit über 200 Unternehmen zusammengearbeitet.
Okay, also den Durchsatz nochmal deutlich erhöht, ja, an interessanten Projekten, die auch dann wirklich für die Praxis extrem relevant sind. Ja.
Ja.
Und macht total Sinn. Also Open Lab Day, dann Quick Checks, dann Exploring Projects, das ist so ein bisschen der Trichter, den ihr aufgebaut habt. Das heißt, das Einfallstor sind die Open Lab Days. Wie oft finden die statt und wann ist der nächste? Hast du es im Kopf?
Quartalsweise, jetzt auch wieder live. Ja. Der nächste ist Anfang Oktober.
Okay.
Ich meine 5. Oktober.
5. Oktober. Wir lassen einen Link in den Shownotes. Wer Interesse hat, der sollte sich auf jeden Fall mal bei den Open Lab Days schlau machen, was es so für interessante, coole Sachen gibt, mit denen ihr zusammenarbeiten könntet.
Es ist wirklich begeistert. Also aus so einem Quick-Check, das sind 10 bis 15 Personentage, die da reinfließen. Also die Erkenntnisse sind manchmal höher wie ein 3-Jahres-Forschungsprojekt. Und auch sehr schnell komme ich halt zu einem Ergebnis. Und ich sage auch, das Quick-Check hat ergeben kein Potenzial.
Ja. Ist ja letztlich auch nichts frustrierender, als wenn du irgendwie mit deiner Mannschaft da mit 2 Jahre lang an was forscht und irgendwie damit total enthusiastisch losrennst und magst und dann rausfindest, dass es keiner haben will, dass es keine Relevanz hat, ja. Also das ist halt, ja. Nee, super, hervorragend. Ich lasse einen Link in den Shownotes, dann können Leute es schlau machen. Werner, dir danke schon mal für das interessante Gespräch heute. Ich mag immer diese Ausflüge in die Welt der Forschung und was da so alles, mit welchen Dingen ihr euch beschäftigt und was dann alles so in der Pipeline ist. Super spannend, was dann in den kommenden Jahren so auf uns zukommt in der Intralogistik. Hervorragend. Danke dir.
Vielen Dank, Boris. Hat Freude gemacht.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
So, das war der BVL-Podcast mit Dr. Werner Kraus vom Fraunhofer IPA. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid in der nächsten Woche wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Ich sage Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.